Sind alle eingepegelt?
Jo. Warte, ich hab, bin noch hier an Haare.
Sind alle frisiert? Heute in CT Uplink: Privacy-Checklisten, die Rückkehr der Makroviren und Bluetooth-Findehelfer. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge CT Uplink, mal wieder mit mir. Ich glaube, ich war schon eine Weile nicht mehr da. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom.
Ach, du bist das.
Ich bin das, genau. Und zwar haben wir auch gleich nicht nur einen neuen alten Moderator, sondern auch ein neues Heft. Und zwar sind wir bei der CT5, das ist die Grüne, und besprechen heute gleich das Titelthema, der Ersttitel. Und aber erstmal, sag mal kurz, wer da ist. Du kannst ja anfangen.
Ich bin Holger Bleich aus dem Ressort Internet und Mobiles.
Ich bin Jan-Kino Jansen aus dem Ressort Internet und Mobiles.
Ja, ich bin Dennis Schirmacher aus dem Sicherheitsressort.
Ah, du hast Internet und Mobiles gesagt.
Habe ich gesagt.
Obwohl das eigentlich Mobiles und Internet heißt.
Aus dem Ressort Mobiles und Internet. Mein Name ist Holger Bleich.
Weil er nämlich den Internetbereich macht.
Ich hatte
das nach vorne getan.
Trotzdem nicht nochmal von vorne an. Aber wir fangen mit dir an. Auch wenn du dich jetzt hier
S-I-M-O.
So davor...
IMO. Internet und Mobiles. IMO.
Sag mal Mobiles und Internet, dann ist das mein Fehler, weil ich Mobiles
Das wäre mach. Ja Moi.
Dann müssen wir ja trotzdem nur anfangen. Ich gucke, was hier drin steht. Ja. Internet und Mobiles steht hier drin. Ja, also du hast es richtig
wir
gesagt.
Wir heißen nur S-I-M-O und das schon S-I-M-O. Seit Jahrhunderten.
Genau. So, die Zuschauer, die jetzt noch da sind...
Ist unsere Sendezeit schon wieder vorbei.
Wir haben sehr lange jetzt die Einführung. Und zwar habt, also Holger, ihr habt... Privacy-Checklisten im Ressort Internet und Mobiles. Nein, ihr habt, also das geht auch ein bisschen darüber hinaus.
Ja, geht es.
Wir haben es auch gerade erklärt, ich wollte Datenschutz-Checklisten sagen, es geht noch ein bisschen weiter. Was habt ihr?
Ja, also ich finde, der Begriff Datenschutz ist ein bisschen zu rechtlich. Also es sind ja wirklich reine Praxislisten.
Ja.
Also der Überbegriff ist Privacy. Klar, das ist ein Begriff, mit dem vielleicht nicht absolut jeder was anfangen kann, aber es geht uns um die Verbesserung des Privatsphäreniveaus auf den Geräten und auf dem Desktop-PC und so weiter zu Hause. Auch zum Beispiel im Internet of Things zu Hause.
Ja.
Und natürlich spielt Datenschutz da auch eine große Rolle, klar. Aber es geht auch um Privatsphäre. Privatsphäre umfasst zum Beispiel, also ein Beispiel, wir haben WLAN-Router, da haben wir auch eine Checkliste von auf einer Seite. Da geht es auch darum, dass man Geräte untereinander abschottet, zum Beispiel, dass Eltern nicht irgendwie die Surfprotokolle ihrer Kinder angucken können und sowas. Ne? Es geht auch um die Privatsphäre innerhalb der Familie und so.
Okay, und das ist tatsächlich nicht so ganz Datenschutz. Also
genau.
Und das heißt, ihr habt wirklich Listen erstellt. Ich gucke mal, also direkt also
es sind insgesamt 12 Stück. Also ich kann ja sagen, also
Ziel
der Aktion war es, ich bin rumgelaufen durch die Redaktion, habe alle möglichen Leute angesprochen, habe gefragt, habt ihr denn oder was macht ihr selber, um eure Geräte sicher zu halten, um euer Schutzniveau zu erhöhen, ohne großen Komfortverlust.
Ja.
Es geht uns in dem Fall, anders als in anderen Artikeln, nicht um den absoluten Schutz der Privatsphäre und um die definitive Sicherheit, sondern es geht darum, mit wenig Aufwand und wenig Komfortverlust das Privatsphäreniveau zu erhöhen.
Also ich habe auch gleich als erstes dran gedacht, als Windows 10 neu raus war, da gab es ja direkt so, das müssen Sie da abhaken, wenn Sie das nicht wollen. Und mir fällt das jetzt auf, dass ich, wenn ich einen Windows 10 Rechner sehe und da unten dieser Kreis von Cortana ist, dann sehe ich immer sofort,
das
da hat
so,
jemand das nicht.
Genau, und das sind so die üblichen Hinweise, die wir geben. Also die Windows, ein paar Sachen haben wir auf einer Seite nicht untergebracht, eben zum Beispiel Windows 10, weil da gibt es so viel zu sagen. Ne? Also da reichen eigentlich auch die zwei Seiten nicht. Da hat der Kollege schon gemeckert, dass er nicht mehr bekommen hat. Und bei Android, das ist genauso. Das liegt bei Android natürlich auch daran, dass es so viele verschiedene Versionen gibt und verschiedene Hersteller von Handys, die jeweils ihr eigenes Süppchen kochen. Es ist natürlich schwer, das unter einen Hut zu kriegen.
Also das ist ja fast eine Qualitätswertung, dass zwischen bei Windows, dass man da zwei Seiten hat und bei macOS nur eine Seite.
Es ist aber tatsächlich so. Also bei Windows gibt es einfach, gerade bei Windows 10 gibt es mehr zu sagen. Es betrifft wohlgemerkt nicht Windows 8 oder Windows 7, aber Windows 10. Ne? Also da ist so viel, hat sich Microsoft zu viel ausgenommen. Also ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht aus dem Windows-Ressort und mir haben teilweise auch die Ohren geschlackert. Also zum Beispiel, dass in der Voreinstellung per Default die Übergabe von Telemetriedaten in die Microsoft Cloud auf vollständig steht. Das heißt, wenn der Rechner abstürzt, geht da Nutzerverhalten über die Leitung, da geht zum Beispiel alle geöffneten Dokumente gehen über die Leitung, ne? Also alles, was beim Absturz so passiert ist. Und ja, natürlich ja. IP-Adressen, WLAN-Zugänge und sowas. Ne?
Und das ist voreingestellt?
Hm? Okay, das steht auch vollständig. Das, ja. Wir sagen eben zum Beispiel, ne, das ist so eine Kleinigkeit, ja. Als allererstes, wenn du dein Windows eingerichtet hast, stell das wieder zurück auf minimal.
Ja. Aber ihr habt das schön gemacht mit diesen Häkchen und das ist auch nicht, es ist glaube ich ganz gut, dass er nicht mehr Text gekriegt hat, der ja. Kollege Schüssler, weil so ist es, ja, weil so ist es,
es muss kompakt, abschrecken. Es muss kompakt bleiben. Es sind jetzt 12, genau. Es sind 12 Listen, wir können ja vielleicht mal sagen, ja, es ist sag Windows, mal. Windows, macOS, Android, iOS, WLAN-Router, Browser, E-Mail, Chat, Smart Home. Smart Home ist natürlich auch, da können wir natürlich nicht alles ja. erschlagen, aber da geben wir ein paar grundsätzliche Hinweise. Cloud-Speicher, also Thema Cloud-Verschlüsselung und Sicherung der Daten, Facebook und Google. Ne? Ja. Und das geht uns wohlgemerkt nicht nur um Kommunikationsdaten, jetzt gerade beim Stichwort E-Mail und so. Es geht also nicht darum, nicht nur, wie schütze ich die Kommunikation, sondern vor allem, wie verhindere ich den Metadatenzugriff und den Metadatenabzug, Standortdaten, ne, ja. IP-Adressen und so weiter.
Und also wenn ich das jetzt hier sehe in dem Artikel, hat Kino ja schon gesagt, mit den schönen Häkchen, ist das jetzt auch was größtenteils über Häkchen gemacht wird oder ist das Registry-Sachen ändern? Und nee,
wir haben versucht, das einfach zu halten. Registry-Sachen, das ist in dem Fall, glaube ich, in einem Hinweis drin bei Windows, aber normalerweise geht es wirklich über Häkchen. Also in erster Linie geht es darum, wir haben uns die voreingestellten Betriebssysteme im Urzustand angeguckt und haben eben geguckt, oh Gott, was ist da alles an? Ja. Ne? Wo sind die Schleusen auf, wo sollte man sie zumachen, wenn man das Ding installiert hat, wenn man ein frisches Windows installiert hat ja. zum Beispiel. Oder wenn man ein Android-Telefon aus dem Laden kauft und was man da erstmal abstellen sollte, damit Google vielleicht doch nicht ganz alles ja. bekommt, sondern nur einen Teil der Daten, die man da ablegt.
Also das ist ja dann eigentlich auch größtenteils so quasi eine praktische Sammlung von ganz vielen Sachen. Also ich bin ja jetzt aus dem Newsroom, wo ich immer mal wieder solche Berichte entweder vorgelegt bekomme oder selbst mache. So was weiß ich, da hat Windows 10 jetzt wieder Mist gemacht oder ihrem Security-Ressort sagt dann auch mal Sachen. Und das jetzt so schön auf einer Seite, sage ich jetzt
insgesamt in dem Fall. Insgesamt 17 Seiten,
eine genau. Seite auch nicht ganz. Dass man das also auch wirklich nicht nur an dem eigenen Rechner machen kann für unsere Leser jetzt, sondern du hast es hier, glaube ich, in der Einleitung, die hast du geschrieben.
Es gibt sogar explizit den Hinweis, ja. Also es ist wirklich so gedacht, wir wollen, dass möglichst viele davon profitieren und wir haben das auch versucht, sprachlich so zu halten, dass auch Nicht-Experten damit klarkommen. Ja. Das heißt, dass man das zum Beispiel in der Familie an die Kinder weitergeben kann oder im Freundeskreis mal weitergeben kann. Vielleicht auch Leuten, denen normalerweise die CT ein bisschen zu hoch daherkommt, dass die da auch vielleicht profitieren können.
Ja, also dass sie halt
noch so Abreißkanten da reinmachen können.
Ja, das ist immer so herrlich praktisch.
Zeig doch mal so eine Seite vom Layout.
Ja, genau.
Ich genau, also wir können das gelungen. Mal. Achso, wir haben doch hier die Detailkamera.
Wie lange dauert denn das so bei Windows zum Beispiel?
Das hier, ich würde sagen, eine Viertelstunde. Länger nicht. Cool. Du hast natürlich auch, wenn du das alles konsequent umsetzt, hast du natürlich auch ein bisschen Komfortverlust. Also zum Beispiel, der Kollege sagt, wer es nicht unbedingt braucht, sollte Cortana auf jeden Fall abschalten.
Ich habe Cortana noch nicht benutzt.
Ja, ich auch nicht. Nur so. Ja. Aber es ist halt auch, ne, ich habe zu Hause mir gerade ein neues Notebook gekauft, Windows 10 installiert, das ist per Default, du musst es halt erstmal abschalten, du hast es halt erstmal an. So ist das.
Genau, also jetzt, wenn ich so drauf gucke, also bei Windows erinnere ich mich noch, dass ich das gemacht habe, Android schon so ein bisschen weniger, da ändert sich es ja auch manchmal, also die Möglichkeiten. Als ich meins gekauft habe, konnte ich noch nicht diese ganzen Zugriffssachen rausnehmen.
Genau, das geht halt erst ab Android 6. Ne?
Und genau.
Das war halt das Problem auch von Alex Spier, dass das zu unterscheiden, ne? In so einer Checklist, das war gar nicht so einfach.
Cloud-Speicher finde ich ja interessant. Mhm. Ich meine, da kann man ja eigentlich gar nicht. Also ich würde jetzt sagen, da kann man gar nicht so viel einstellen.
Naja, das geht halt zum Beispiel, was wir immer wieder, es geht auch um Beobachtungen, die uns Leser mitteilen zum Beispiel. Ne? Wie blauäugig manche Leute zum Beispiel im Cloud-Speicher irgendwelche sensiblen Daten ablegen, sich da einen Freigabelink generieren lassen, den weder Passwort schützen, noch Zeit, noch irgendwie mit einer zeitlichen Befristung und dann das fröhlich in die Welt rauspusten. Ne? Also es sind einfach so Erinnerungsstützen, macht das besser nicht oder verseht zumindest die Sachen mit einem Passwort. Wenn ihr was in den Cloud-Speicher legt für andere, verschlüsselt das zumindest mal mit 7-Zip oder sowas und gebt das Passwort telefonisch weiter, dann habt ihr schon mal einen zweiten Faktor drin und solche Dinge. Und natürlich sensible Daten auf jeden Fall mit Boxcrypt oder ähnlichem verschlüsseln und nicht einfach unverschlüsselt irgendwo ablegen.
Das ist auch, weil also wir setzen das immer so voraus, dass man Datenschutz will, aber also das ist wahrscheinlich auch so eine Hürde erstmal, dass man vielleicht jetzt nicht Lesern der CT erklären muss, warum das wichtig ist. Du hast hier ein Beispiel von, jetzt muss ich gerade überlegen, eine schwedische Firma.
Eine schwedische Modekette, die gar nicht so klein ist. Nein, also eine Tochterfirma von H&M. Ja. Das fand ich, ich fand das, ist halt ein sehr aktuelles Beispiel aus dieser Woche. Fand ich schon krass, also dass die haben Zugriff auf die Google Awareness API beantragt quasi und Google gewährt diesen Zugriff auch. Aber der Nutzer muss den Zugriff auf dem Telefon auch gewähren, so ist es nicht nochmal extra. Aber wenn er das tut, dann haben die Zugriff auf eine Menge aggregierte Daten, die Google über eine API zur Verfügung stellt, eben zum Beispiel über Nutzerverhalten, über die Standorte des Nutzers. Und Google, das fand ich halt sehr interessant an der Geschichte, hat zum Beispiel aus den Standortanalysen, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich, weil du dich auch viel mit Trackern beschäftigst, können die ziemlich genau schließen, fährst du viel Fahrrad? Läufst du viel? Bist du eher zu Fuß unterwegs? Klar. Fährst du Bahn oder Bus oder so? Und darauf und aus all diesen Daten und noch viel mehr Daten, die sie aus der Awareness API ziehen, machen sie automatisierte Klamottenvorschläge für zu bestimmten Zeitpunkten. Die sehen zum Beispiel dann auch, da steht eine Hochzeit an oder so und dann schicken sie eine Woche vorher irgendwie ein customized Hochzeitskleid oder sowas. Aber nach deinem Style, den sie aus deinem Verhalten, das sie aus der Awareness API von Google geworden haben, ziehen.
Aber genau, das ist heftig, aber selbst da, wo du es jetzt beschreibst, gibt es wahrscheinlich trotzdem wieder Leser, die sagen, ist doch praktisch.
Ich habe doch nichts
ist doch praktisch und ich will doch, dass du Hochzeit, da muss ich gar nicht mehr dran denken. Da ist im Editorial am Anfang ist nochmal diese alte Geschichte, also da geht es darum, wie das jetzt so weitergeht mit den ganzen Sachen, was uns dann vorgeschlagen wird. Und da ist diese alte Geschichte, dass mal ein Mädchen oder der Vater von einer jungen Frau oder einem Mädchen irgendwann den Hinweis bekommen hat, dass seine Tochter schwanger ist. Und dann hat er sich bei dem Unternehmen beschwert, dass ihm das irgendwie per, was weiß ich, Werbeanzeige oder sowas gegeben hat. Und dann haben die gesagt, na, wir haben das hier erkannt an den Sachen, die sie gesucht hat. Und die Tochter wusste das wohl selbst noch nicht mal so ganz oder erst seit 2 Tagen. Nee. Und das wäre doch jetzt, vielleicht ist das der Grund an zumindest 50% unserer Zuschauer, dass, also wenn es nicht um die Klamotten geht, die man ja vielleicht schön, aber dass man das vielleicht...
Ist
das
super? Dann muss ich nicht mehr, selber nachdenken. Das, ja.
Um vielleicht einmal noch kurz politisch zu werden. Ja,
machen wir,
also ein wesentliches Argument
für mich
ist ein wesentliches Argument ist für mich nach wie vor, klar, im Moment haben wir Unternehmen, die wahrscheinlich einigermaßen sorgsam mit den Daten umgehen und die vielleicht den Zugriff darauf zum Beispiel von Behörden auch beschränken. Aber was passiert, wenn wir zum Beispiel eine Urbanisierung der deutschen Gesellschaft haben oder siehe zum Beispiel in den USA, ne, dass plötzlich Trump Zugriff auf die Geheimdienste hat? Und ich weiß nicht, mir ist dabei sehr mulmig. Die NSA kann eben oder hat zumindest in der Vergangenheit bewiesen, dass sie zum Beispiel auf Daten, die Google sammelt, auch Zugriff haben kann.
Genau, das ist ja, und das habt ihr auch geschrieben, es ist halt eine Geschichte, die sich jetzt noch auch auf den Komfort einbezieht, weil natürlich ist so die so ein häufig gegebener Rat auch bei uns im Forum immer, ja, dann nimm doch gleich die Alternativen zu, was weiß ich, Office und WhatsApp.
Aber
und
es so ist auch ein Tipp, den wir hier geben, durchaus. Ne? Nämlich zu sagen, ich muss ja nicht alles bei einem Dienst machen, auch wenn Google natürlich teilweise wirklich die besten Lösungen bietet. Aber vielleicht kann man ja auch ein bisschen verteilen. Man muss ja nicht unbedingt auch den Maildienst von Google benutzen, sondern man kann ja dann vielleicht auch mal einen alternativen Mail-Dienst
benutzen. Genau, aber wenn man ihn dann schon benutzen muss, weil manchmal gibt es dann keine andere Möglichkeit und sei es nur, weil alle anderen ihn benutzen, mit denen ich kommuniziere, bei Chatprogrammen zum Beispiel, dann kann man ja zumindest dafür sorgen, dass das Chatprogramm so wenig wie möglich über einen weiß. Das wäre also quasi, es gibt genug Gründe, diese Checklisten abzuhaken. Und ich habe auch schon geguckt, wie gesagt, ein paar habe ich, hoffe ich, dass ich sie schon so erledigt habe. Ich werde bei Windows 10 bin ich gespannt, wie mich das überraschen wird. Aber bei anderen muss ich auch noch mal ein bisschen nachlegen. Genau. Und der Rest steht alles hier drin, sind ausführlich beschrieben, die Seiten. Ja, ich sehe schon, die meisten sind dann eine Seite. Genau, also lest euch das durch, liebe Leser, und gebt es weiter. Und wenn euch jemand fragt, könnt ihr noch ein bisschen antworten. Noch ein bisschen mehr antworten als sonst. Genau. Und jetzt würde ich erstmal zu den Makroviren. Also das ist jetzt eine neue Geschichte? Ach, ich kriege keine Überleitung hin. Makroviren sind zurück, Dennis. Das ist sinnvoll, ich versuche keine Überleitung, das habe ich mir jetzt zu spät überlegt. Du hast, also ich habe den Artikel...
Das ist eigentlich immer schief, oder?
Ach, ich finde die super. Da beschweren sich auch mal die Leute drüber, dass sie immer so an den Haaren herbeiziehen.
Aber nur bei Martin, oder?
Ja, natürlich, nur bei
da mir. Achte ich nicht drauf.
Genau, Dennis, du hast im Heft, ich gucke auch, also du hast einen Artikel betreut, da geht es um eine Geschichte, die mir auch im Ticker neulich schon mal wieder aufgefallen ist. Also Makroviren ist eine Sache, die wir eigentlich schon in den Archiven gesehen haben und jetzt tauchen sie wieder auf. Was ist da los? Beziehungsweise erstmal vielleicht, was ist überhaupt Makrovirus? Erstmal, was ist Makrovirus für die jüngeren Zuschauer, ja, also, die sich nicht mehr erinnern?
Das ist, sag ich mal, eine Form, einen Trojaner oder einen Schädling zu verbreiten über ein Word-Dokument, ne, was irgendwie legitim aussieht, wo man denkt, dass da kann ja eigentlich gar nichts Schlimmes drin sein, aber da können richtig fiese Sachen drin sein. Und eigentlich waren diese sogenannten Makroviren Ende der 90er, waren die eigentlich abgehakt. Da gab es mal so einen Peak irgendwie, da waren die voll im Umlauf. Dann hat Microsoft aber bei den Office-Versionen standardmäßig diese Makros deaktiviert. Und da war es natürlich für die Kriminellen dann nicht mehr so attraktiv, ne, weil da mussten wieder mehrere Hürden umgangen werden, bis der Angriff erfolgreich ist. Und ja, heutzutage sind die Dinger seit Ende 2015, wo diese Erpressungstrojaner richtig hochkamen, wo es eine richtige Welle gab mit Loki und so, sind die Makroviren wieder extrem angesagt. Ne?
Obwohl sich eigentlich, also du hast gesagt, also Ende der 90er war es so, dass Makros standardmäßig aktiviert
richtig,
waren.
Ist immer noch so, ja, ist immer noch so. Also jetzt ist es halt so, dass die, der Verbreitungsweg ist halt klassisch, du kriegst eine Mail, da steht irgendwie drin, sie haben irgendeine Rechnung nicht bezahlt, bla bla bla, die Rechnung finden sie im Anhang. Und dann ist es halt just diese Word-Datei mit den Makros halt. Ne? Aber das ist halt heutzutage so, früher hast du eine Phishing-Mail bekommen oder so, da hast du schon am Betreff gelesen, okay, das kann nicht sein halt. Ne? Heutzutage ist es so, in der Regel haben wir Samples beobachtet, echt kein einziger Schreibfehler. Teilweise haben die dann aus irgendwelchen anderen Hacks, Social Engineering, deinen echten Namen auch drin gehabt. Ne? Also richtig, Adressen teilweise auch. Also zum Beispiel, was weiß ich, aus dem eBay-Hack 2014 ziehen sie die Adressen raus, verknüpfen das alles, also die geben sich da richtig Mühe. Mhm. Du kriegst die Mail, denkst dann so, oh Gott, da bin ich ja schon im Verzug, ich muss es unbedingt zahlen.
Aber es ist halt eine ZIP-Datei, ne?
Und das ist variiert. Aha. Also in dem Fall ist es wirklich ein Doc.
Also ich kriege einmal die Woche solche, also PayPal, keine Ahnung, eBay und auch irgendwie Krankenkasse hatte ich neulich auch. Und das waren immer, sie haben ihre Rechnung nicht bezahlt, das war immer eine ZIP-Datei.
In einem ZIP drin, ja, gibt's auch.
Und das ist, also, da gehen ja bei jedem normalen Menschen die Alarmglocken an.
Das auf jeden Fall.
Hier wird ja die so Techniker, sein. Krankenkasse, whatever, keine ZIP-Datei schicken.
Also wir hatten auf jeden Fall ein Sample, das kam wirklich per Doc rein. Ne? Und da war es dann so, wenn du liest die Mail, glaubst es erstmal, öffnest dann die Word-Datei und dann sind die Makros ja eigentlich standardmäßig deaktiviert und dann steht aber innerhalb der Doc-Datei drin, diese Version wurde mit einer älteren Word-Version erstellt und wenn Sie sie öffnen wollen, klicken Sie auf Jetzt aktivieren, damit Sie das lesen können. Also du wirst unter Druck gesetzt, ich muss bezahlen und damit ich das lesen kann, was ich bezahlen muss.
Wenn
muss
da steht, dass alles normal ist, dass man da draufklicken muss, das und ist dann, natürlich
aber standardmäßig sind sie schon deaktiviert.
Ja,
also diese Hürde hat sich nicht geändert, aber sie müssen sie jetzt...
Genau, du musst halt noch an einem zweiten Punkt nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Aber das funktioniert halt, also ich meine, für Erpressungstrojaner ist das der Auslieferungsweg schlechthin, sag ich mal. Also 90% wird darüber ausgeliefert.
Diese Geschichte mit der Bewerbung.
Ja, also, genau.
Da hat jemand eine Bewerbung geschickt und tatsächlich ist das wahrscheinlich nicht so selten, wie man hoffen sollte, dass jemand sich mit einem Lebenslauf im Word-Format
richtig, bewirbt. Genau, das ist auch eine Masche. Und diese Rechnungsmasche, das ist halt ja mega angesagt. Und in dem Moment, wo du dann dich dazu überzeugen lässt, auf Aktivieren zu klicken, dann ist es wirklich ein einziger Klick in Word und dann ist es zu spät. Also dann,
was passiert dann genau?
Also Makros ist ja eine legitime Funktion von Microsoft Office-Programmen. Also im Endeffekt kannst du damit Stapelverarbeitungsbefehle, also wenn du zum Beispiel einen Text hast und du willst irgendwie, keine Ahnung, überall Absätze einfügen oder so, also so Massengeschichten, kannst du damit automatisieren, dass du nicht ständig klicken musst, sondern über Makros kannst du das dann halt automatisiert festlegen. Und du kannst aber diese Makros dann auch wiederum missbrauchen, um letztlich Visual Basic Code in unserem Beispiel dann zu aktivieren. Das ist halt eine super mächtige Programmiersprache. Und in dem Fall war es dann so, dass die Makros dann sagen, Visual Basic, also ganz einfach gesprochen, Visual Basic Script, lade bitte von dieser URL Internetadresse den Schädling runter und installiere den. Also es war noch perfider, weil es eigentlich Visual Basic ist ja auch ein legitimes Tool, Makros sind ein legitimes Tool. Das VBA aktiviert dann wiederum die Windows PowerShell, was auch ein legitimes Tool ist. Und im Endeffekt hat in unserem Beispiel die PowerShell den Schädling runtergeladen und installiert.
Und das ist so ein Verschlüsselungsding wieder?
Das war ein Verschlüsselungstool, genau. Und das war halt so, von den Parametern, die übergeben wurden, von den Makros an VBA an die PowerShell, war es halt so gestrickt, dass das alles versteckt war. Also in unserem Beispiel war es so, wir haben auf jetzt aktivieren geklickt und ungefähr 10, 15 Sekunden später war der Rechner komplett verschlüsselt und dann kam halt diese klassische Erpresserbotschaft, ihre Daten sind weg, Hintergrundbild von Windows ausgewechselt, ne, und dann war es schon zu spät. Also super perfide und wie gesagt, wenn du nicht aufpasst, ein Klick, ein einziger Klick und dann kommt.
Und ich glaube, wenn du diese Mail kriegst und dann schon überzeugt bist, wenn du in dem Moment überzeugt bist, ach, das kann wirklich sein, dass die Rechnung nicht bezahlt
hat. Richtig.
Wenn dann da steht, sie müssen, das ist eine ältere Version, sie müssen auf jetzt aktivieren klicken,
da fallen reihenweise Leute drauf rein.
Dann, wenn du sozusagen diese erste Glaubhürde überspringst, dann glaubst du die zweite auch.
Richtig. Also sie hat doch Schadensfälle tatsächlich.
Ja, also wir wissen halt, dass zum Beispiel aktuell ist wieder Cerber unterwegs, Erpressungstrojaner, und der wird zu 90% der Fälle über Makros halt dann installiert, ne? Und da sind die Zahlen, explodieren.
Genau, die Geschichten kriegen wir ja immer mit. Das ist, also wir erfahren ja mal, wenn es irgendwie ein Krankenhaus oder irgendwas Großes betrifft, aber in Unternehmen wird das ja, also es reicht ja einer. Also vor allem, wenn die über Netzwerk verbunden sind.
Die ganzen Geschichten
haben wir letztes Jahr alles.
Das Gute ist, in dem Artikel beschreiben wir auch, also Microsoft hat jetzt eine Gruppenrichtlinie für Windows, bieten die zum Download. Mhm. Da kannst du dann, sagen wir mal, du bist ein Admin in einem Unternehmen, dann holst du dir diese Gruppenrichtlinie, importierst die in deine Windows-Installation und kannst dann für die verschiedenen Domains, Clients und so weiter die Ausführung von Makros in dem Sinne konfigurieren, dass du sie sogar global verbieten kannst. Mhm. Also du kannst das dann direkt steuern. Das haben wir auch.
Aber in Unternehmen werden halt auch oft Makros benutzt. Ne?
Das stimmt, aber da geht es noch weiter. Also du kannst das, also global verbieten ist so eine Einstellung, die das dann einfach alles komplett dicht macht. Und dann gibt es aber noch die Einstellung, dass du explizit sagst, so, diese Rechner oder in dieser Domain dürfen Makros nur ausgeführt werden, wenn das Word-Dokument im Unternehmen erzeugt wurde, beziehungsweise nicht heruntergeladen wurde. Mhm. Und dieses nicht heruntergeladen haben wir dann auch getestet mit, was hatten wir da als Mail-Anhang, mit Thunderbird, verschiedene Webbrowser, also nicht nur Edge und Internet Explorer, sondern auch Chrome und so weiter. Da ist es dann so, Word-Datei mit Makros heruntergeladen, Gruppenrichtlinie, verbietet es dann wirklich. Also es ist nicht mehr dieses, es kommt zwar auch dieses jetzt aktivieren, wenn ich dann aber da draufklicke, kommt nochmal, ihr Admin hat es verboten, es geht nicht halt. Ne? Und diese heruntergeladenen Dateien, im Gegensatz zu lokal erzeugten, die kriegen dann so einen sogenannten Zone-Identifier von Windows verpasst. Das kann man dann auslesen und damit wird die Datei quasi von Windows markiert. Ja. Hallo, ich wurde runtergeladen und die Gruppenschutzrichtlinie sieht diesen Zone-Identifier. Und das hat in unseren Tests super verlässlich funktioniert. Ne? Also das heißt, wenn jemand von euch Admin ist, sollte man das auf jeden Fall einrichten.
Es gibt ein Gegenmittel. Ja. Das ist schon mal...
Nee, es gibt auch ein Gegenmittel, die Intelligenz. Ne?
Ja,
also Doc-Dateien klickt man nicht an, allgemein.
Das sagt sich immer so leicht.
Ja, aber kriegt ihr immer mal Doc-Dateien?
Also
ernsthaft? Ja, ich meine, es gibt zum Beispiel immer noch Autoren, die ihre Texte als Doc-Dateien schicken.
Oder stell dir vor, du bist irgendwie in einer Rechnungsabteilung oder in einer Personalabteilung, da kriegst du ja ständig irgendwelche.
Aber kriegst du doch PDFs, ich speichere das doch dann, wenn ich eine Rechnung schreibe als PDF.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, so eine Word-Datei in einem großen Unternehmen, da kommen regelmäßig welche und die ist halt auch schnell geöffnet dann mal. Ne?
Also, und wie gesagt, es reicht halt einer.
Aber es ist eine reine Windows-Geschichte, ne?
Ja, genau.
Ne? Sogar eine reine Office-Geschichte.
Genau,
also mobil kein Problem.
Microsoft Windows Office unter macOS installiert hast?
Passiert nichts. Also,
wir hatten tatsächlich neulich eine Meldung, dass es auch ein macOS-Makro-Trojaner gab.
Das ist aber noch ganz frisch und also da haben die das dann irgendwie anders gestrickt. Das würde dann vice versa unter Windows nicht funktionieren und die Dokumente, die unter Windows funktionieren, gehen unter macOS dann halt nicht. Das ist nochmal extra gestrickt. Und was man auch noch sagen muss, also zum Beispiel, wenn ich habe diese Datei, die Cerber dann herunterlädt, die Ransomware, habe ich mal mit dem iPhone geöffnet. Passiert natürlich nichts, weil die Makros, also man kann sie dann lesen, aber die Makros kann man nicht aktivieren. Und auch noch wichtig, haben wir auch getestet, wenn du OpenOffice oder LibreOffice benutzt, kannst du diese Dateien auch öffnen. Mhm. Die können zwar auch Makros, aber der Ansatz, die Verarbeitung der Makros ist anders als in Microsoft Office. Das heißt, da passiert dann
auch. Das ist also wirklich nur Microsoft Office.
Genau.
Das Problem.
Word, unter Excel, Word und Excel halt, ne, genau, unter Windows.
Man könnte sich natürlich vorstellen, dass das dann auch nur eine Frage der Zeit ist.
Das naja, möglich. Das ist
halt die,
aber gut, die meisten Leute
Mühe, sowas zu erstellen. Ja. Ja, genau.
Ist die Schnittmenge halt geringer.
Die größte Verbreitung hast du halt damit.
Ne? Richtig.
Ja. Aber theoretisch wäre ja denkbar, so ein Universal-Ding zu machen, Mac OS, Windows, dass der sozusagen der das Makro, das System erkennt und dann jeweils das andere Binary runterlädt.
Ja, genau. Also in der Theorie ist das definitiv möglich, klar.
Also die Tipps von vor inzwischen 17 Jahren
sind
wieder aktuell. Da können wir gucken, die standen bestimmt auch in der CT. Müssen wir mal die alten Ausgaben hervorholen, beziehungsweise die Tipps erneuern. Also für unsere jüngeren Zuschauer alles nachlesen. Ja, krass. Also aber immerhin mit einem Gegenmittel. Also ich meine, normalerweise bei den Sicherheitslücken, also Backups und so weiter, das gilt natürlich alles weiterhin sowieso, aber dass es eine Möglichkeit gibt für Admins und für...
Ja, ist natürlich als Privatmensch, diese Gruppenrichtlinie sich einzurichten, ist ein bisschen überdimensioniert. Kann man machen, wenn man Aluhut trägt halt, ne? Aber ansonsten halt, na, was also du schon meintest... Ich
wollte jetzt machen.
Nicht irgendwie jeden Anhang... ohne zweimal hinzugucken.
Ja, aber also da haben wir das Problem. Martin öffnet halt jeden Anhang.
Genau. Okay.
Deswegen brauchst du die Gruppenschutzrichtlinie.
Es kommt ja immer auch drauf an. Also auf meinem Rechner liegt gerade eine Doktorarbeit, die geschrieben wird. Also ich meine, das ist halt schon... Aber ich mache das ohne Aluhut. Also ich könnte mir da... Ich gucke mal an, wie schwer das ist. Das ist ja hier alles beschrieben.
Ja, relativ simpel.
Sonst mache ich dann doch nur die Haken für Windows 10. Okay. So, jetzt haben wir, ich probiere das gar nicht, wir haben ganz viele Sachen verloren und du kannst Sachen finden. Ich kann kurz erzählen, wie ich auf die Geschichte schon gekommen bin.
Wir haben unsere Daten am Rechner verloren, aber wir können ja auch echte Sachen in der echten Welt verlieren.
Gute Überleitung.
Super. Also ich kann auf jeden Fall erzählen, Keno sitzt in der Redaktion am anderen Ende des Flurs, wirklich weit weg. Und die letzte Woche hat er uns auffallend oft besucht im Newsroom und kam immer nur rein mit so einem Beutel, den er irgendwo hingelegt hat.
Ja.
Und eine halbe Stunde später kam Stefan Portek mit seinem Handy und hat gesucht.
Nerdbeutel steht da.
Ich bin ja manchmal unten da bei den Rauchern, ne? auch wenn ich nur dampfe und nicht rauche. Aber das ist schon komisch, wenn dann plötzlich Stefan Portek auftaucht, überall seine Dingerlein schmeißt, aus seinem Beutelchen nimmt, hinschmeißt und wieder geht.
Ja.
Wir haben uns immer gefragt, was macht denn der
jetzt? Ja, wir haben ganz
genau, also was habt ihr denn jetzt gemacht? Wir waren sehr irritiert.
Ihr verwirrt ja die Hörer und Zuschauer total. Ja. Also das sind Bluetooth-Findehelfer oder Bluetooth-Tags oder Findedinger oder wie auch immer. Also wir haben da kein richtiges Wort für gefunden.
Wir sollen irgendwas wegnehmen.
Den, oder?
Ach so.
Jetzt haben wir da einen. Und das sind halt kleine Bluetooth-Tags oder kleine Geräte, Gadgets. Ach genau, mach mal die Detailkamera, das ist gut.
Ja.
Und die kann man an Dinger anbringen, die man häufig verliert.
Schlüssel.
Ich weiß nicht, ob nur mir das geht, aber wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann passiert das manchmal, dass ich sage, scheiße, wo ist mein Portemonnaie jetzt oder mein Schlüsselbund oder so. Euch passiert das wahrscheinlich nie, sondern nur mir.
Aber ich hab Professor. Davon gehört.
Okay. Und dann kann man halt einfach diese Dinger da dran machen. Beziehungsweise, wenn man sie dran hat, kann man dann sein Handy nehmen und auf den Knopf drücken und dann piept das und dann findet man es wieder.
Das Gerät piept?
Richtig.
Ah, okay.
Das Gerät piept.
Also der Findehelfer.
Der Findehelfer. Und ich kann, sucht euch doch mal eins aus von denen, was ich zum Piepen lassen bringe, so als Vorführeffekt.
Achso, ich suche mir natürlich, du darfst dir selbst aussuchen. Ich nehme einfach eins hier.
Ist ja auch nicht so wichtig. Ne?
Genau.
Wen
aber das Wichtige ist, dass, also ich habe es tatsächlich ein bisschen anders verstanden, weil als ihr gekommen seid, hat nie was gepiept.
Nee, das ist ja auch, da kommen wir dann gleich dazu. Das ist ja das Problem. Also den lasse ich jetzt, also wir können hier mal die Detailkamera anmachen, sieht man das. Und da ist jetzt, mir wird jetzt angezeigt, dass das nur 4 von 6 Balken von der Nähe, also dass es nur 4 von 6 Balken in der Nähe ist.
Dann weißt du auch ungefähr, wie weit das ist.
Ja, aber das ist total, sieht man ja schon, das ist ja totaler Quatsch. Also
jetzt muss es draufliegen für die 6 Balken.
Jetzt hat er rücknäher gesagt. Aber ich meine, dass wenn das da hier bei dir so rumliegt, dass es dann nur 4 Balken von 6 waren.
Steck's mal in meine Hosentasche.
So. Genau, da können wir nämlich gleich gucken, wie laut das ist. Und ich drücke da jetzt mal drauf.
Boah, also ich habe es gehört,
aber wir weisen jetzt gerade genau die Probleme
diese Marder-Dinger
nach. Ich kann das ja mal kurz an mein Mikrofon dran halten. Oh, jetzt hat es schon wieder,
wahrscheinlich ist es super laut.
Das ist einer der leisesten und das ist natürlich auch ein riesengroßes Problem.
Wird der lauter? Spielt das an?
Ne, ganz bisschen, aber eigentlich nicht. Und das ist tatsächlich eines der Probleme schon mal, dass die mit zum Teil 90 Dezibel werben. Und wir das gemessen haben, da muss ich mir mal selber kurz die Werte angucken.
Also das waren
wir haben deutlich weniger gemessen. Wir haben allerdings auch aus einem Meter Abstand gemessen.
die Hersteller wahrscheinlich
nicht. Wenn man sucht, dann kann es ja auch nicht hier liegen. Also
aber auf jeden Fall kann das nicht stimmen, was die Hersteller sagen. Das ist immer deutlich weniger. Und wenn das Ding irgendwie hinter das Sofa gefallen ist oder wenn da von mir aus 3 Zeitungen drauf liegen oder so.
Ja, und das ist ja, dann, wenn man es verloren hat, dann ist es ja ein bisschen versteckt. Muss ich alles nicht sagen, habt ihr alles schon auf dem Schirm gehabt.
Richtig, und der Track A, der hat, wo ist er denn? Der hat, ja, das ist einer, der hat nur 58 Dezibel.
Aber er ist auch mit der kleinste, ne? Muss man ja fairerweise dazu sagen.
Und das geht bis, die haben alle ehrlich gesagt so, das niedrigste sind 55 Dezibel und das lauteste sind 63 Dezibel.
Das ist aber auch nicht wirklich laut, ne?
Das laut ist 63 und sie werben mit 90.
Ich kann ja mal den lautesten anmachen zum Vergleich. Das ist der Pebble B.
Aber jetzt mal, also
Pebble B.
Also angesichts der Tatsache, dass sie mit 90 werben, finde ich das jetzt alles
einige,
doch deutlich.
Einige, also nicht alle. Also, okay, einige. Ja, also einige geben das auch nicht an, aber sie sagen natürlich alle, dass es ganz laut ist.
Der ist der Pebble B.
Ja. Der jetzt laut ist.
Ja, angeblich. Also hier steht jetzt schon Buzzing.
Wahrscheinlich passt irgendein anderer.
Und irgendwo. Ich höre ehrlich gesagt auch nichts.
Vielleicht liegt da falsch rum.
Wie sind die stromversorgt? Knopfzellen?
Knopfzellen, das ist jetzt schon wieder... Schön, dass alles, was wir in dem Test nachgewiesen haben, dass wir das alles hier vorführen können.
Funktioniert.
Die Dinger sind einfach unzuverlässig. Mhm. Also die ganze Technik ist... manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Wir haben auch hardwaremäßig total peinliche Sachen. Das ist wahrscheinlich zu klein hier für die Detailkamera. Aber dieser Lapper hier, der ist von der Verarbeitung her so wahnsinnig schlecht, dass da hier noch so Gussgrate in diesem Loch drin sind, ne? Wenn ihr den mal gucken wollt. Und der Cipolo, der geht, wenn du den in der Tasche hast, da geht immer das Batteriefach auf und so weiter. Also das ist alles... ziemlich schrottig und deswegen haben wir auch so viele Dinger geholt, nämlich 9 Stück, weil wir gedacht haben, es muss ja wohl einen Hersteller geben, der das mal richtig macht. Aber die sind alle irgendwie scheiße.
Also ihr habt jetzt auch nicht die schlechten rausgesucht?
Nein, überhaupt nicht. Nein, wir haben versucht, die populärsten Teile, also dieser Cipolo und ich glaube auch der Tracker, ich bin mir nicht genau sicher, welche das sind, die liegen auch massenweise bei den Mediamarkt Saturns dieses Landes. Und,
kannst du mal einen Preis sagen?
Achso, ja, kann ich sagen. Die kosten zwischen 20 Euro und 30 Euro pro Stück. Was ich ganz schön teuer finde.
Ja. Ja, also vor allem, wenn sie nicht funktionieren in dem Moment, wo du sie brauchst.
Wir hatten auch einen ganz frischen von Pearl, der nur 5, 6 Euro gekostet hat, aber den haben wir nicht zum Laufen gekriegt. Den haben wir deswegen aus dem Test geschmissen. Da hat Pearl gesagt, das war ein Golden Sample. Sie haben uns ein ganz frühes Gerät geschickt. Benefit of the doubt, aber wie gesagt...
Das Piepen, ist das jetzt das Einzige? Also du kannst beim Handy nur sagen, es ist jetzt nah und fern. Der kann nicht sagen, es liegt irgendwie links hinten.
Nee, überhaupt sowas. Nicht. Sondern, und dieses nah und fern ist auch total verzögert.
Ja. Wie ist denn die Reichweite von den Dingern? Ist wirklich nur Bluetooth.
Bluetooth Smart sogar. Ne? Das heißt, da ist eine kleine Knopfzelle drin und die sollen so ein Jahr halten. Das heißt, die funken immer so Beacons. Und deswegen ist es auch von der Reichweite her oft geringer als normales Bluetooth.
Oh Gott, noch so weniger. Ich meine, in geschlossenen Räumen 9 Meter ist ja schon gut, glaube ich. Bei denen dann noch weniger.
Naja, also in geschlossenen Räumen, also man kommt schon, wenn das Ding, sagen wir mal, wenn man so eine Dreizimmerwohnung hat und das Teil irgendwie im Schlafzimmer liegt dann und man ist im Wohnzimmer, dann läuft man ein bisschen in der Wohnung rum und irgendwann geht es dann. Also das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Aber es ist auch nicht wahnsinnig toll. Und dann gibt es noch, also mir persönlich gefallen diese Tiles hier eigentlich am besten, weil die benutze ich, die habe ich jetzt so im Langzeittest einfach mal so schon länger. Die funktionieren ganz gut. Allerdings finde ich da total bescheuert, dass die fest eingebaute Batterien haben und man das ganze Ding wegschmeißen muss.
Ja, echt? Ach so.
Und das ist ökologisch gesehen...
Ich wollte schon sagen, das hier sieht so aus, dass man sich tatsächlich ins Popcorn
zuvor gesagt hat. Genau, das ist ganz nett bei diesem Teil hier, wenn wir dann nochmal die Detailkamera anmachen können. Wir haben einmal ein dickes für den Schlüsselanhänger und einmal, wir haben noch die Detailkamera von oben.
Ja, aber dass man sieht, dass das viel dünner ist.
Ach so, so meinst du.
Wir könnt ja auch mal ein bisschen erzählen für die Podcast-Hörer.
Ja, genau. Stimmt.
Also wir haben, Teil hat einmal so ein Ding, das ist so ungefähr so groß wie ein Dextroenergen.
Ja, sehr gut. Gut, sag ich
mal. Stimmt. Aber dick und das mit so einem Loch drin, das macht man sich dann an den Schlüssel. Und dann haben wir noch einen flachen, der ist so groß wie eine durchgeschnittene Kreditkarte, sag ich mal, in der Mitte.
Okay, ja.
Und das kann man sich in das Portemonnaie reintun. Das ist ungefähr so hoch wie 2, 3 Kreditkarten. Ja. Das ist ganz gut.
Sag mal vom Gewicht her.
Aber diese Teils, wie gesagt, die gefallen mir auch von der App und so ganz gut. Und von der Zuverlässigkeit, aber die haben eben nur einen fest verbauten Akku, weil der Hersteller sagt, das kriegen wir sonst nicht so stabil hin und nicht so flach. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Da sind, wenn du das aufbrichst, da sind ganz normale Sachen.
Also teilweise finde ich sie auch so schon ganz schön groß für eine Sache, deren einzige Aufgabe jetzt ist, dass ich es wiederfinde. Das ist ja fast so groß wie ein Autoschlüssel, oder?
Heutzutage. Ja, genau. Die sehen oft so aus wie diese Fernbedienungen von den Autoschlüsseln. Also wie die Fernbedienungsautoschlüssel.
Und teilweise wüsste ich auch nicht, wie ich es, doch, das kann man da befestigen. Also die haben alle meist so ein kleines Loch.
Richtig.
Aber auch nicht alle. Das hier legt man dann, ach doch, da ist was.
Also ja, eigentlich so ein Loch. Ist nicht durchdacht. So, und das Ding ist halt, und jetzt wird es richtig interessant, dass die auch noch, die haben also nicht nur, die lassen sich nicht nur zum Piepen bringen, die können übrigens auch, wenn du dein Handy verloren hast und deinen Schlüssel oder dein Portemonnaie hast, dann kannst du auch auf den Geräten drücken und dann klingelt dein Handy. Theoretisch, aber hier haben wir auch schon wieder. Ah, jetzt. Ja, okay, dann klingelt das Handy.
Ja gut, wenn man so viele hat, dann vielleicht ist das die Lösung.
Ja, genau. Und dann können die aber auch noch auf einer Karte anzeigen. Also sie zeigen, hier sieht man ja auch diese Karte bei Pebble Beep.
Ja.
Last Scene, 11:40 Uhr. Witzig, die Verbindung funktioniert, aber er lässt sich nicht zum Piepen bringen. Interessant. Und das bedeutet, wenn mir jetzt mein Schlüssel aus der Tasche fällt beim Fahrradfahren, dann speichert sozusagen die App den Kartenort, wo das letzte Mal eine Verbindung aufgebaut gewesen ist.
Das finde ich aber ganz gut.
Das ist ja praktisch.
Dafür muss allerdings die App die Daten auch immer an den Server senden.
Aha.
Weil viele...
das gilt bei all denen, die das
haben. Nicht bei allen, aber die meisten haben das. Und oft ist es auch so, dass dass man sich auch auf dem im Browser, am Desktop einloggen kann und da auch sehen kann, wo sein Schlüssel und sein Portemonnaie ist.
Und dafür
brauchen sie das. Ja, und sie benutzen es aber auch dafür, und jetzt wird es richtig interessant, dass du als Nutzer, sagen wir mal, ich habe im Wald meinen Schlüssel verloren mit so einem Ding dran. Ja. Und du bist auch Benutzer dieses Schlüssel-Tags sozusagen. Ja. Wenn du da mit dem Fahrrad vorbeifährst, mit deiner App, dann meldet sich deine App im Hintergrund beim Server und sagt, ich habe hier irgendwie so ein herrenloses Ding gefunden, was als verloren gemeldet ist und du kriegst das gar nicht mit. Und dann wird mir aber mitgeteilt, hier jemand aus der Community hat deinen Schlüssel gefunden. Und dann wird mir das angezeigt und damit werben die. Das nennen die
also quasi
Crowdfunding.
Ja, also die quasi nicht die Person hat es gefunden, sondern das Gerät hat es gefunden. Weil wenn der andere das jetzt mitkriegt, hat der irgendeine Möglichkeit, das zu sehen?
Nee, also keine Ahnung, ob du, wenn du irgendwie Packet-Sniffing machst oder so, das irgendwie mitbekommst. Aber eigentlich kriegst du es, also das wird nicht offiziell angezeigt, sondern wenn der andere dann das wiederholt und sagt, ich habe es wiedergefunden, dann kriegst du ein Pop-up. Übrigens, deine App hat jemandem geholfen, sein Gerät wiederzufinden oder so.
Ah, okay.
Aber.
Und da kommt halt das Überweisungsformular für den Finderlohn.
Ja, sozusagen, genau. Und die werben natürlich, die tun natürlich so, die Hersteller, als wäre das sowas wie ein GPS, dass man das auch ans Fahrrad dran machen könnte. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das hat kein GPS, das kann auch nicht selbst senden, da ist keine SIM-Karte oder so drin, sondern es kann nur, wenn es mit Bluetooth verbunden ist, kann es sozusagen irgendwie kommunizieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der genau die App hat, an deinem Ding vorbeiläuft, ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen haben wir den Test gemacht, dass wir zur Rush Hour uns 5 Stunden an den Hannoveraner Hauptbahnhof gestellt haben.
Der wirklich voll ist.
Zwischen 13 und 18 Uhr sind das 5 Stunden? Ja, genau. Und wir haben sogar bei der Bahn angefragt, 250.000 sagen die, um 250.000 Leute gehen da am Tag durch. Also, okay, und das ist ja gerade dieser Rush-Hour-Bereich. Das heißt, wir haben schon die Wahrscheinlichkeit gehabt, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute an unseren Trackern vorbeigelaufen ist. Und es ist kein einziges Mal wiedergefunden worden.
Haben die sich dann zu Verkaufszahlen in Deutschland geäußert irgendwie? Hast du mal
gefragt? Nee, das...
Weil das dürfte ja wohl minimal sein, oder?
Also. Ja, wie gesagt, die sind zum Teil in den Grabbelboxen da bei Mediamarkt und Saturn. Deswegen dachte ich, es kann sein.
Bieten die das alle an, dieses Crowdfunding?
Bis auf Gigaset. Gigaset Keeper hat das nicht, aber alle anderen bieten das. Aber wir haben dann auch nochmal die Probe aus Exempel gemacht, dass wir nochmal... die Teile genommen haben und die Handys mit den Apps und sozusagen das Handy, deswegen mussten wir das immer bei euch deponieren, weil das Handy, was eigentlich Verbindung hat, da haben wir dann gesagt, die Teile sind alle verloren. und haben dann zweite Geräte, wo auch die Apps drauf installiert sind, in die Nähe der Tracker gemacht. Und da hat es auch nicht funktioniert, weil offenbar die App zumindest in der, ich weiß nicht, ob das irgend so ein Android-Sleep-Modus oder so gewesen ist, aber wir haben es hinbekommen, aber nur, wenn wir die App manuell gestartet haben. Aber wenn du das Handy einfach hochfährst, dann haben wir es 20 Minuten direkt daneben gelegt, neben die Dinger, so wie hier jetzt, Handy wieder ausgeschaltet und das Handy, die eigentlich verkoppelt waren mit diesen Tags, das Handy hat nichts von sich gegeben, also es ist nichts aufgefunden worden. Das heißt, das scheint irgendwie, das ist auch so ein Bluetooth-Ding, dass das System natürlich
Strom sparen
und so weiter. Das ist alles nicht wirklich durchdacht. Und wenn man wirklich diese Funktion haben will, also das sollte man sich wirklich von der Backe putzen.
Das heißt, es sind auf jeden Fall jede Menge Versprechen, die so nicht gehalten werden.
Ja.
Okay. Wie ist denn da jetzt dein Fazit? Würdest du jetzt so ein Ding weiter benutzen oder?
Nee. Ja, ich finde das schon so als Backup ganz, also ich habe damit oft schon Zeit gespart, aber mich nervt einfach, dass es einfach so unzuverlässig ist. Zum Beispiel auch, es dauert oft ganz lange, wenn du das Ding zum Piepen bringen willst, dauert es oft ganz lange, bis eine Verbindung hergestellt ist, zum Beispiel. Das nervt einfach total. Dann denke ich, ey Leute, mach doch mal einen richtig. Anstatt irgendwie, dass alle Leute so Schnellschüsse auf den Markt bringen.
Also es ist tatsächlich nur für Leute was, die wissen, dass sie ihre Geräte immer an den unmöglichsten Orten vergessen, weil sonst findet man es ja mal, also mir geht es zumindest so, wenn ich was, ich weiß eigentlich immer, wo es liegen muss.
Ja, das stimmt schon.
Also wo ich es das letzte Mal gelassen habe, außer natürlich im Wald, aber so ganz funktioniert das ja alles auch nicht.
Leider
nicht.
Aber spannend, was ihr alles getestet habt.
Ja, also wie gesagt, sowas erlebt man hier in der Redaktion. Vielleicht liegt ja bei uns noch eins. Muss er am Ende nochmal alle wiederfinden. Genau, richtig. Ja. Der Rest ist alles, jetzt haben wir das hier weg. Den Rest könnt ihr alles im Heft nachlesen. Auch noch eine ganze Menge anderer spannender Themen, die wir dann auch nächste Woche wollen wir auch natürlich noch uns drei angucken. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.